Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde die Armut in der Schweiz zunehmend als Randerscheinung begriffen. Mit den Armutsstudien der Caritas und dem Armutsbericht des Bundesrats ist das Problem in den letzten Jahren aber wieder vermehrt ins Bewusstsein getreten. Wir blicken heute weiter zurück. Wie ist man in der Schweiz früher mit den Menschen am Rande des Existenzminimums umgegangen? Wie hat man ihnen geholfen oder wie sind sie ausgegrenzt worden? Eva Scheer und Rudi Epple haben die Schweizer Geschichte durchleuchtet und kommen zum Schluss, dass die Gemeinden und das Heimatrecht eine ganz wesentliche Rolle im Umgang mit den Armen gespielt haben und dass dies heute noch nachwirkt. Martin Heule hat darüber mit dem Sozialhistoriker Rudi Epple gesprochen.
Natürlich hat alles eine Geschichte. Natürlich hat auch die Art und Weise, wie wir heute das Problem der Armut sehen und wie wir mit unseren Einrichtungen die Armut bekämpfen wollen, eine Geschichte. Welche sind denn nun die deutlichsten Spuren der Vergangenheit der Armutsbekämpfung in der Schweiz? Rudi Epple.
Ich sehe sie einerseits in der Auseinandersetzung um das Bürgerrecht, das in vielen Gemeinden noch sehr heftig geführt wird. Die Gemeinden legen Wert darauf und halten an ihrer Möglichkeit fest, darüber zu entscheiden, wer die Staatsbürgerschaft und damit auch das Gemeindebürgerrecht erhält und wer nicht. Schauen Sie sich Ihren Pass an, dort ist die Heimatgemeinde verzeichnet. Auch das ist noch eine Spur dieser Geschichte, weil es kaum ein anderer Staat gibt außer der Schweiz, der im Pass den Heimatort festhält. Und dass wir den Heimatort festhalten in unseren Pässen, das hängt eben auch mit dieser Geschichte der Armut und der Zuständigkeit der Gemeinden für die Versorgung und Unterstützung der Armen zusammen.
Das Heimatrecht, der Eintrag des Heimatortes in amtlichen Dokumenten, dient nur noch der sentimentalen Heimatpflege, ist eine Erinnerung an die Anfänge der Armenpflege, eine Erinnerung an den Aufbau eines sozialen Gemeinwesens. Und nährt die Haltung vieler, die große Mühe bekunden, wenn anonym geholfen werden soll, wenn Leute unterstützt werden, die uns fremd sind.
Ich denke schon, dass in dieser Auseinandersetzung auch diese Geschichte noch spürbar ist. Das Bürgerrecht, das hieß früher auch das Recht auf Unterstützung. Und heute sind es nicht mehr die Heimatgemeinden, die in erster Linie für die Unterstützung Armer zuständig sind. Aber die Bedeutung, die die Heimatgemeinde spielt heute, ist noch mit dieser Geschichte verknüpft und verhängt.
Technisch zählt das Bürgerrecht nicht mehr, hat aber sehr wohl noch eine wichtige symbolische Bedeutung.
Mentalitäten hängen nach. Obwohl die Bürgergemeinden nicht mehr direkt zuständig sind für die Versorgung, so ist doch die Bedeutung der Bürgergemeinde und des Bürgerrechts in den Köpfen noch groß. Größer als seine Bedeutung für die Unterstützung heute.
Schauen wir zurück, weit zurück, bis ins Hochmittelalter und noch weiter.
Noch früher, da waren für die Unterstützung der Armen die Grundherren zuständig in erster Linie. Die Grundherren und ihre Familia, das heisst die Hofgemeinschaft des Grundherren, die für die Versorgung zuständig war der Beteiligten. Und wenn diese Unterstützung nicht ausreichte oder Notsituationen ganze Kollektive betraf, so waren auch die kirchlichen Einrichtungen zuständig für die Unterstützung. Das konnten Klöster sein, die fahrende Pilger unterstützten, die Kranke aufnahmen und versorgten, die Verunfallte grundversorgten. Oder es waren Bischofssitze, die für die Unterstützung zuständig waren.
Mit dem Hochmittelalter kommen die Gemeinden auf. Und diese Gemeinden haben nun auch die Aufgabe, die Armen zu unterstützen, übernommen.
Die Gemeinden entstehen dadurch, dass die Grundherren sich aus der direkten Produktion zurückziehen und die Leute darauf angewiesen sind, ihren Alltag zu bewältigen, ohne direkte, unmittelbare Steuerung durch den Grundherren. Und eigentlich sind die Gemeinden Gründungen zur Bewältigung des Alltags. Sie haben einerseits die Aufgabe, den Frieden gegen innen zu sichern, also zwischen den Nachbarn, und soweit das in ihrer Macht stand, auch den Frieden über ihr Einflussgebiet hinaus, in Zusammenarbeit mit anderen Gemeinden oder Talschaften, wie man in der Eidgenossenschaft beobachten kann. Aber sie hatten auch das Ziel, die Auskömmlichkeit der beteiligten Haushalte sicherzustellen.
Auskömmlichkeit, das heißt, dass jeder Haushalt das erwirtschaften kann, was er zum Überleben braucht.
Von dieser Sicherstellung der Auskömmlichkeit waren auch die Haushalte, die wenig besaßen, nicht ausgeschlossen. Dazu besaßen die Gemeinden kollektive Güter wie den Wald oder die Almenden, und diese kollektiven Güter konnten auch dazu dienen, eben besitzlosen Haushalten ein Überleben zu sichern. Das war eine Grundversorgung in Naturalform, die die Gemeinden sicherstellten.
Diese Sicherstellung eines Auskommens hat sich im Grundsatz sehr lange erhalten. Hören wir ein Beispiel aus der Mitte des 17. Jahrhunderts, ein Beispiel aus Sigriswil. Dort wurde zu dieser Zeit folgende Verordnung verabschiedet.
Was die Geißen betrifft, so dürfen die Armen diese mit und neben den Milchkühen auftreiben, wie es von alters her Brauch ist, und unter guter Hut weiden lassen, ebenso die Schafe, jedoch immer so weit als möglich an Orten, wo sie keinen Schaden anrichten. Und wem es an dem zur ordentlichen Nutzung der Alment bestimmten mangelt, der darf von einem anderen etwas ausleihen. Oder wer solches nicht hat oder vermag, der hat die Erlaubnis, dafür eine Kuh aufzutreiben und laufen zu lassen. Schließlich soll auch keiner, ob reich oder arm, mehr als 12 Schafe auftreiben dürfen.
Wer aber zählte denn zu dieser Zeit im Hochmittelalter eigentlich zu den Armen?
Arm waren damals die meisten, weil wir müssen davon ausgehen, dass eine überwältigende Mehrheit der Bevölkerung am Rande des Existenzminimums lebte. Es brauchte wenig, dass so ein Haushalt oder so ein Kollektiv in die Armut oder in die Bedürftigkeit, das heißt auf die Angewiesenheit auf Unterstützung, fiel. Es brauchte eine Naturkatastrophe, es brauchte schlechte Klimaverhältnisse oder es brauchte einen Unfall, ein individuelles Unglück, eine Krankheit, ein Todesfall, um einen Haushalt, eine Familie in die Bedürftigkeit abfallen zu lassen.
Inwiefern spielte der christliche Glaube eine Rolle, der das Diesseits als Jammertal ansah und erst vom Jenseits war so etwas wie Glück zu erwarten?
Eine solche Haltung konnte natürlich dazu beitragen, dass man Armut in Demütigkeit aushielt und sich zumutete. Ein anderer Aspekt, der zum Zuge kommt, ist das Verständnis des Almosens als Gabe, das gleichzeitig auch die Erwartung einer Gegengabe enthält. Also wer dem anderen gab, erwartete davon, dass er im Gegenzug die Fürsprache dieses Almosenempfängers für sein Seelenheil erhielt. Das heißt, es war das Almosen verknüpft mit der Gegengabe des Gebets und der Fürsprache. Und das hat damals auch institutionelle Formen angenommen, indem wohlhabende Stiftungen tätigten und an diese Stiftungen die Bedingung knüpfte, dass die Stiftungsempfänger dafür dann über ihr individuelles Leben hinaus als eben Stiftungsgemeinschaft die Fürsprache für das Seelenheil für den Stifter sicherstellten.
Die Reichen waren auf die Armen angewiesen und den Armen war ohnehin der Himmel versprochen. Vom Himmel nun wieder auf die Erde, nach Vaulion. Vaulion liegt im Waadtländer Jura. An diesem Beispiel zeigt Rudi Epple, wie die Grundversorgung bewerkstelligt wurde, solange die Gemeinde über die notwendigen Ressourcen verfügte.
Vaulion war anfänglich eine Gemeinde, die ein relativ grosses Gebiet umfasste und dadurch die Möglichkeit hatte, auch Zuwanderung zu erlauben, und zwar indem sie erlaubte, dass bisher saisonal nur besiedelte und bewirtschaftete Weiler ganzjährig bewirtschaftet und besiedelt wurden oder dass Zuwanderer auch neue Weiler gründen konnten.
Das Hochmittelalter war eine relativ prosperierende Zeit. Die Bevölkerung wuchs, es entstanden Städte. Die Städte, wo sich der Handel und das Handwerk konzentrierten. Im Spätmittelalter kommt dann diese Phase zu einem Ende. Der Klimawandel war daran schuld, es ist kälter geworden. Es raffte auch die Pest, arm und reich dahin, und die Städte geraten in Not, mit Folgen für die Armen.
Die Armen wurden zunehmend als Randständige wahrgenommen und die Möglichkeiten der Städte zur Unterstützung dieser Armen waren durch die wirtschaftlichen Schwierigkeiten begrenzt.
Schließungsprozesse ist hier das Stichwort, die nach dem Soziologen Max Weber darauf hinauslaufen, dass die Ressourcen auf einen beschränkten Personenkreis beschränkt werden.
Diese Schließungsprozesse haben auch dazu geführt, dass man begann zu unterscheiden zwischen würdigen und unwürdigen Armen, zwischen einheimischen Armen und fremden Armen. Und diese Konstrukte haben dazu gedient, eben die Ausgrenzung von Randständigen zu produzieren.
Würdige und unwürdige Arme, fremde und einheimische Arme. Diese Kategorien gelten sehr lange. Die im Geiste von Zwingli verfasste Zürcher Almosenordnung etwa von 1525 nimmt sie auf mit einer Liste jener einheimischen Armen, die der Almosen unwürdig sind.
Diesen im Folgenden aufgezählten Obdachlosen unter den Einheimischen soll das Almosen nicht gegeben werden. A. Diejenigen Frauen und Männer, von denen bekannt ist, dass sie ihr Hab und Gut unnützerweise und im Überfluss vertan, verspielt, vergeudet oder auch verzehrt haben, die nicht arbeiten wollten, sondern in den Wirtshäusern, Trinkstuben saßen und stets in allerlei Unzucht begriffen waren, etc. Solchen und ähnlichen Personen soll man von diesem Almosen nicht geben, solange bis sie in äußerste Not geraten sind. Dann erst soll die Entscheidung, wie mit ihnen verfahren werden soll, beim Bürgermeister und Rat liegen. B. Desgleichen soll man auch denjenigen, die Gold und Silber, Seide und derartigen Schmuck und Luxus tragen, das Almosen ebenfalls nicht geben. C. Desgleichen sollen diejenigen nichts erhalten, die leichtfertige Menschen in ihr Haus aufnehmen und beherbergen, unterstützen, verkuppeln oder Unterschlupf geben. D. Desgleichen soll man auch denen, die ohne triftigen Grund nicht zu den Predigten gehen, das Gotteswort und den Gottesdienst weder hören noch sehen wollen, Gott lästern, fluchen, schwören, mit ihren Mitmenschen zanken, streiten, hadern, andere verleumden oder Zwietracht und Feindschaft sehen, das Almosen nicht geben. E. Diejenigen, die öffentliche Orte und Trinkstuben aufsuchen, Glücks- und Kartenspiel und andere derartige Willkürlichkeiten und Leichtfertigkeiten treiben, sollen nicht zum Almosenempfang berechtigt sein. Und diejenigen, die weder Bürger noch aus der Stadt Zürich sind, soll man schleunigst abweisen.
Die Verordnung ist 485 Jahre alt und würde immer noch, wenn es nach dem Volksempfinden ginge, so angewandt. Wir sind aber immer noch im Spätmittelalter. Damals haben die Städte auch angefangen, unter der Landflucht zu leiden.
Die Städte haben sich mit den Stadtrechten auch von der grundherrlichen Vormundschaft befreit. Stadtluft macht frei. Und viele Leute haben sich versprochen, dass in den Städten bessere Verdienstmöglichkeiten zur Verfügung stehen. Und das, denke ich, sind parallele Prozesse zu dem, was man in der Dritten Welt heute beobachten kann.
In der Stadt Basel haben sich die Bettler und Habenichtse am Kohlenberg getroffen und ein eigentliches Quartier eingerichtet.
Der Kohlenberg in Basel, ein Quartier am Rande der Stadt, war eigentlich während einer gewissen Zeit so etwas wie eine Freistadt der Armen und der Bettler und der mobilen Bevölkerung. Die Stadt hat dieser Freistadt gewisse Vorrechte eingeräumt und diese Leute, die dort siedelten, haben sich selber organisiert, konnten teilweise das niedere Gericht selbst sprechen und die haben auch Unterstützungsmaßnahmen organisiert, sodass dieser Kohlenberg ein Anziehungspunkt für sehr viele arme und bettelnde Leute war, die mobil waren und eben keiner Gemeinde mehr angehörten.
Während in Basel ein eigentliches Bettlerquartier entstand, das immer mehr Bettler anzog, sah man in der schon erwähnten Zürcher Verordnung von 1525 vor, wie mit den fremden Bettlern zu verfahren sei.
Die fremden Bettler aber, es seien Pilger oder andere, die das Almosen nehmen wollen, soll man zwar durch die Stadt lassen, doch ihnen nicht gestatten, dass sie auf den Gassen, vor den Häusern und Kirchen betteln, sondern derjenige, der vor dem Mittag kommt, soll, bis auf Weiteres, in das Spital zur Herberge gehen, und für den Fall, dass er Kinder hat, soll man ihn mit Brei und Brot verpflegen. Danach soll er unverzüglich noch bei Tag weiterziehen und nicht in der Stadt übernachten. Falls aber zufälligerweise eine Frau oder ein Mann nachmittags kommt, sollen sie in gleicher Weise wie oben beschrieben zum Abendessen mit Brot und Brei verpflegt werden und in der Herberge übernachten. Am Morgen sollen sie weiterziehen und innerhalb eines halben Jahres ohne triftigen Grund nicht mehr in die Stadt kommen. Falls einer aber schon währenddessen wiederkommt, darf er weder öffentlich noch heimlich betteln, noch darf er das Almosen in der elenden Herberge nehmen. Wenn jemand dagegen verstößt, soll er von den Pflegern und dem Bettlervogt mit Gefängnis oder entsprechend bestraft werden.
In der frühen Neuzeit nehmen die Verdienstmöglichkeiten zu. Es ist die Zeit einer frühen Industrialisierung: Textilindustrie, Papier- und Druckindustrie, Heimarbeit. Damit geht aber die Selbstversorgung zurück und der Lebensstandard bleibt weiterhin tief.
Andererseits hat auch die Tagsatzung, also das Entscheidungsorgan der damaligen Eidgenossenschaft, 1490 und 91, weiterhin die Gemeinden als zuständig erklärt für die Versorgung der mobilen Armen, die in zunehmendem Maße durch die Lande und durch die Kantone gezogen sind. Und wenn man solche Armen aufgegriffen hat, so hat man versucht, diese zurückzuspedieren in ihre Herkunftsgemeinden. Nun war das weniger ein Problem dann, wenn man wusste, von welcher Gemeinde jemand heimatberechtigt war, aber das wussten nicht alle und musste zuerst eingerichtet und organisiert werden. Deshalb hat man damals den Heimatschein erfunden, also das Ausweispapier, das besagt, in welcher Gemeinde man heimatberechtigt ist und in welche Gemeinde man dann in Notfällen zurückspediert werden konnte.
Das Bürgerrecht kannten die Städte bereits. Jetzt übernehmen es die Gemeinden und es findet seinen Ausdruck im Heimatschein.
Die Heimatberechtigung hieß die Absicherung für Notfälle. Und wenn man nicht selbst zurückkehren wollte, dann musste man damit rechnen, auch zurückspediert zu werden. Wir haben aber dort auch sehr viele Leute, die nicht mehr wussten, woher sie kommen und wohin sie gehören. Und es gibt deshalb in dieser Zeit auch das große Problem der Heimatlosigkeit, das die Schweizer Kantone noch im 19. Jahrhundert beschäftigt hat, eine Lösung zu finden für die Leute, von denen man nicht weiß, in welcher Heimatgemeinde sind sie zugehörig.
Und wie ist denn dieses Zugehörigkeitsproblem in der frühen Neuzeit gelöst worden?
Beispielsweise der Kanton Bern hat einfach mal entschieden, dass er den Gemeinden gewisse Teile der sogenannten Heimatlosen zuteilt. Fertig, Schluss. Also ein politischer Entscheid von oben. Andere Kantone haben hier die Zusammenarbeit mit den Gemeinden gesucht und irgendwann ist dann dieses Problem über diese verschiedenen Wege gelöst worden.
Rudi Epple. Es sind damals viele Menschen als Opfer von Kriegen und Vertreibungen in Europa herumgezogen, vagierende Gruppen, jenische. Die Gemeinden mussten Lösungen für sie finden.
Entweder in dem Sinne, dass sie diese vagierenden Gruppen aufgegriffen haben und an die Grenzen zurückspediert. Es hat solche sogenannte Bettlerjagden gegeben und Bettlerrückfuhren gegeben. Und die Kantone haben sich teilweise auch abgesprochen und diese Personen einander übergeben. Und jeder hat dann wieder eine solche Bettelfuhr an seine Außengrenze weitergegeben, bis das Problem exterritorialisiert war. Aber das waren eigentlich wenig wirksame Maßnahmen, weil die Staatlichkeit noch nicht so ausgebildet war, dass hier nicht unkontrolliert eben dann wieder Einwanderung möglich gewesen wäre.
Schauen wir nochmals nach Vaulion, die Gemeinde im Waadtländer Jura, die Arme aufnehmen, Land und damit Einkommen zur Verfügung stellen konnte. Aber so wie die Städte verarmt sind, sind auch später die Gemeinden, die Dörfer verarmt. Das Dorf Vaulion musste eine Armenkasse einrichten und, damit sie nicht gleich wieder leer war, musste die Anzahl der Bezugsberechtigten verringert werden.
Weil eben die Ressourcen inzwischen begrenzt war, bemühte sich diese Kassenverwaltung, die Berechtigung einzuschränken auf Unterstützung. Sie versuchte auch, die Ausgaben zu kontrollieren und die Armen zunehmend zu disziplinieren und daran zu hindern, eben durch Unvernunft arm zu werden. Und da kann man beobachten, dass auch auf dem Land Schließungsprozesse zu beobachten waren.
Auch mit der Fabrikindustrialisierung ändert sich nichts. Es ändert sich nichts an der Tatsache, dass eine große Mehrheit der Bevölkerung arm ist. Im Gegenteil, sogar die Lage der Armen verschärft sich.
Es taucht damals dann der Begriff des Pauperismus, der Massenarmut, auf. Und diese Massenarmut ist auch damit verknüpft, dass die Leute mobiler sind. Sie müssen ihrer Arbeit nachziehen und dadurch vollzieht sich ein Prozess der Entbettung. Das heißt, die Leute, die ihrer Arbeit nachziehen, die mobil sind, um Arbeit zu finden, verlieren im gleichen Maße ihr soziales Kapital, ihre Einbindung in familiäre Zusammenhänge, ihre Einbindung in die Gemeinde, die ja eigentlich letztlich zur Unterstützung zuständig wäre. Und dieser Pauperismus, eben die Massenarmut und die Entbettung führen zu einer Verschärfung des Armutsproblems.
Die alten Einrichtungen sind überfordert. Philanthropische Gruppierungen wie etwa die Schweizerische Gemeinnützige Gesellschaft springen ein.
Und die Gemeinden sind zunehmend mit dem Problem konfrontiert, dass sie jetzt Leute unterstützen müssten, die sich nicht mehr in der Gemeinde aufhalten, sondern in der Fremde sind. Und sie sind auch mit dem Problem konfrontiert, dass man den Leuten, die in Armut leben, nicht mehr mit Naturalien, nicht mehr mit einem Pflanzplätz auf der Almend oder mit einem Steerholz aus dem Wald unterstützen kann. Und das macht den Gemeinden Mühe. Und deshalb müssen diese Institutionen der gegenseitigen Unterstützung neu erfunden werden im 19. Jahrhundert. Und das geschieht dann im beginnenden 20. Jahrhundert dadurch, dass Sozialversicherungen entstehen, die verknüpft sind jetzt nicht mehr mit Freiwilligkeit, sondern mit einem Obligatorium, die nicht mehr einen beschränkten Wirkungskreis aufweisen, sondern die jetzt für die ganze Schweiz zuständig werden und damit den Anforderungen der modernen Gesellschaft besser gewachsen sind.
Samuel Scherz, städtischer Armenkassier in Bern, schrieb 1895 zu seinem 25-jährigen Dienstjubiläum über seine Erfahrungen in der Armenpflege und kommt zu folgenden Forderungen an die Behörden.
Erstens, im Ausführungsgesetz zur neuen Militärorganisation ist gesetzlich festzustellen, dass dem Wehrmann nicht kurz vor dem Militärdienst, sondern erst nachher sein Arbeitsverhältnis gekündet werden darf. Zweitens, es ist ein eidgenössisches Hypothekargesetz zu erlassen, durch das den Gemeinden die Möglichkeit verschafft wird, in kurzer Zeit alle Hypothekarschulden der Bürger ihres Territoriums zu amortisieren. Drittens, die in Beratung liegende Unfall- und Krankenversicherung wird, wenn gemäß den Wünschen der Arbeiterschaft ausgestattet, eine Quelle der Armut gründlich verstopfen. Viertens, anschließend an dieselbe ist eine allgemeine obligatorische Invaliden- und Altersversicherung einzuführen.
Dazu braucht es dann nochmals 53 Jahre, bis 1948 die AHV eingeführt wurde. Erst ab diesem Zeitpunkt nimmt die Armut in der Schweiz ab. Der Sozialhistoriker Rudi Epple.
Die wirtschaftliche Entwicklung hat dazu geführt, dass die Ressourcenbasis gewachsen ist, dass sie es zulässt, dass wir für unsere Bevölkerung, es ist ja nicht weltweit, sondern ist begrenzt auf die Schweiz, wir uns mehr Wohlstand leisten können. Aber dass dem so ist, ist auch darauf zurückzuführen, dass es Auseinandersetzungen um die Verteilung des Wohlstands gegeben hat zu Beginn des 20. Jahrhunderts, dass also Gewerkschaften und linke Parteien sich für höhere Löhne eingesetzt haben, sich für Sozialversicherungen eingesetzt haben und das dann dazu geführt hat, dass dieser Wohlstand nicht nur einem Teil der Bevölkerung, sondern einem breiteren Teil der Bevölkerung zugute kam. Die erweiterte Ressourcenbasis führt nicht automatisch dazu, dass alle mehr kriegen, aber diese Verteilungskämpfe, in denen sich auch die linken Kräfte haben durchsetzen können, haben dazu geführt, dass es eine ausgeglichenere Verteilung gibt. Und genau dieser Punkt wird ja heute wieder in Frage gestellt, indem eben die Ungleichheiten zunehmen und neue Verteilungskämpfe entbrennen. Und die müssen entbrennen, weil sonst die Ungleichverteilung einfach zunimmt.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs2.ch.